interessant. Ja, das bekommt man nicht jeden Tag dann auch zu sehen.
Eine Woche, die lang war, hart war.
Dann musst du dir da einfach durchboxen. Und ich glaube, dass mir das vor allem als Mensch auch extrem viel geholfen hat.
Es ist nur mehr Knochen auf Knochen, da ist nichts mehr dazwischen.
Der Druck wird immer größer auf die Politik.
In den letzten 10 Minuten wird es natürlich dann hektisch spannend nochmal.
Wenn nicht so ganz freundschaftlich, immer in Erinnerung.
Gut, also wollen wir noch Namen nennen?
Nein.
Ich möchte mich bei allen Defensivspielern, die jahrelang hinter mir grätschen, rutschen, kämpfen haben müssen, möchte mich entschuldigen.
Was war?
Einen wunderbaren Sonntagabend begrüße Sie ganz herzlich zur schon vorletzten Ausgabe von Talk und Tore im Jahr 2024. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind und wir wollen auch heute wieder über die Geschehnisse in der Admiral-Bundesliga, aber auch generell im Fußball Österreich sprechen. Heute mit dem Schwerpunkt Sturm Graz, SC Altach und dem ÖFB. Und ich darf Ihnen dazu ganz herzlich meine Gäste heute vorstellen und diese auch begrüßen. Zum einen Christian Jauch, heute in seiner Funktion als Sturmpräsident, aber auch als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Admiral Bundesliga und Mitglied des ÖFB-Präsidiums. Ein vielbeschäftigter Mann. Wir freuen uns.
Danke für die Einladung.
Habe ich alles richtig gesagt?
Viel zu viel.
So viele Funktionen muss man mal alles auf die Reihe bekommen, aber der erste Punkt ist geschafft. Dann freue ich mich sehr, dass Joachim Standfest heute da ist, unter anderem weil er Sturmvergangenheit hat und ein bisschen mit uns über die Grazer sprechen kann und auch über den letzten Job, den Sie hatten, nämlich als Trainer des SC Altach. Schönen Abend.
Dankeschön, schönen Abend.
Und mir gegenüber unser Tiroler, wie man unschwer erkennen kann. Ich finde es schön, dass du uns darauf aufmerksam machst. Gerne. Thomas Silberberger, schönen Abend.
Hallo, schönen Abend.
Ja, und an Sie auch nochmal ein herzlich willkommen. Und Sie können wie immer mitdiskutieren. Schicken Sie uns die Fragen über die Social Media Plattformen und wir werden die gerne einfließen lassen in unsere kleine, aber sehr feine Runde. Darf mit Ihnen beginnen, Herr Präsident. Ich habe es schon gesagt, Sie sind viel beschäftigt, Sie haben viel zu tun und im normalen Leben sind Sie ja Banker auch noch. Also das waren ja alles die ehrenamtlichen Aufgaben quasi. Jetzt kommt ja die besinnliche Zeit heute, erster Advent. Wann wird es bei Ihnen besinnlich?
Ja, das beginnt bei mir immer mit der Weihnachtsfeier meiner Bankengruppe und die war am Freitag. Daher habe ich mich gut eingestimmt. Heute natürlich der erste Adventssonntag, Familie. Am Vormittag habe ich wie immer traditionell Fußball gespielt und ja, kleine Blessur, aber ab morgen muss ich wieder fit sein.
Ich wollte das verschweigen, aber wenn Sie es erzählen, Christian Jauch schwer verletzt, wir hoffen keine Bänderverletzung, aber die Untersuchung erfolgt erst morgen, so sagt man das dann, oder?
Bei den Fußballteams. Nein, das gehört dazu, wenn man Präsident von einem Fußballverein ist, dann sollte man selber auch aktiv sein.
Welche Position? Zumindest.
Ja, also ich bin flexibel, wie man als Präsident auch sein muss.
Ja, flexibel einsetzbar. Also wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist.
Nein.
Gute Besserung in dem Sinne. Joachim, Sie haben den Abend heute schon bei uns verbracht, ein wenig, sind seit 1-2 Stunden da, gemeinsam Bundesliga geschaut. Wie sehr machen Sie das grundsätzlich im Moment auch? Also sind Sie aus der Phase heraus, wo es noch ein bisschen wehtut und man dann vielleicht nicht so sehr Fußball konsumiert?
Ja, die war sehr kurz, die Phase. Ich habe dann spätestens nach 2-3 Wochen wieder angefangen, viel zu schauen. Bin jetzt da ständig dahinter. Erste Liga, zweite Liga, ausländischer Fußball, was geboten wird und versuche so viel mitzunehmen, wie ich jetzt aufschnappen kann in den nächsten paar Wochen.
Was für ein Typ sind Sie denn? Es gibt ja solche und solche. Die einen reden dann dauernd mit und kommentieren mit. Das ist mitunter recht anstrengend für die anderen Anwesenden. Oder sind Sie da eher ruhig und gelassen? Gerade vielleicht auch, was den Ex-Club betrifft.
In erster Linie habe ich mein eigenes Zimmer daheim, weil ich daheim im Wohnzimmer darf ich nicht Fußball schauen. Und schaue dann wenig mit. Ich habe am Anfang wirklich mal schwer dann mit den Fernsehbildern, weil du einfach zu wenig siehst. Habe mir dann auch immer wieder Spiele runtergeladen, damit ich mir es nochmal anschauen kann.
Wir bemühen uns aber eigentlich grundsätzlich.
Ja, ich sehe, aber wenn man es anders gewohnt ist, dann ist es schwierig, dort dann die Sachen zu sehen, die man sehen will.
Und ist es dann zu Hause auf der Couch, dass man eigentlich alles auch besser weiß und die Dinge, wenn dann die Bilder gut genug sind, die Dinge anders sieht als von der Bank aus?
Nein, besser nicht. Man versucht halt eher Muster zu erkennen, was andere Trainer machen. Ich habe jetzt da auch viel italienischen Fußball geschaut. Da schaut man halt, ob man irgendwas mitnehmen kann. Und ich glaube, darum geht es in einer Zeit, wo man keinen Verein hat, versucht man sich weiterzubilden und das steht an erster Stelle bei mir.
Ja, und dann gibt es ja Herren, die sind Cheftrainer und Experte nebenbei, so wie dich, lieber Thomas, immer im Stress. Heute natürlich als Experte da, trotzdem sollen wir dich kurz hochleben lassen. Herbstmeister mit der Admira. Ja. Gratulation dazu.
Vielen, vielen Dank. Eine wunderschöne Momentaufnahme. Aber wir wissen, dass wir wahrscheinlich nur mal 35 Punkte brauchen, um ganz oben zu stehen am Ende der Saison. Wir haben mit Ried und Wiener zwei ja extrem lästige Verfolger. Und natürlich macht es Spaß, wenn du vorne weggehst oder wenn du vorne an der Tabelle bist. Und das habe ich die letzten 5 Jahre schon ein bisschen vermisst, dass man als Tabellenführer mal überwintern kann. Also das macht uns schon stolz, was wir erreicht haben. Aber es ist halt nur ein Etappenziel. Und ich habe schon irgendwann einmal gesagt, man kann auch die Tour de France gewinnen, ohne dass man eine einzige Etappe gewinnt. Also von dem her, wir wissen schon noch, dass sehr, sehr viele Gefahren auf uns lauern.
Ja, weil du die Verfolger angesprochen hast, jetzt in deinem Fall in der zweiten Liga, kommen wir doch vielleicht gleich zur Admiral-Bundesliga. Es war ein Wochenende, an dem wieder wahnsinnig viel los gewesen ist. Sturm ist nach wie vor Tabellenerster, aber die Wiener Austria 3 Punkte dahinter. Muss er sich schon fürchten, der Herr Präsident, vor den Veilchen? Oder vielleicht auch vor anderen Mannschaften dahinter?
Nein, Sturm hat jetzt eine Rolle eingenommen, die was ja jahrelang Salzburg inne gehabt hat. Und es tut gut, dass die Wiener Austria wieder mal so einen tollen Fußball und so nah dran ist. Und es wird eh immer von allen Experten und allen Trainern besprochen. Am Ende des Tages gibt es einen Grunddurchgang, dann werden die Punkte halbiert und dann geht es richtig ins Eingemachte, sowohl in der Meister- als auch in der Quali-Gruppe. Also von dem her sind das auch für die Wiener Austria wunderschöne Momentaufnahmen. Aber fürchten braucht sie, glaube ich, Anfang Dezember niemand.
Aber, Herr Jörg, wir sehen auch, dass in dieser Liga grundsätzlich alles möglich ist und dass es im Fußball auch recht schnell geht, wenn wir uns zurückerinnern, ein paar Runden, bevor die Austria ihren Lauf gestartet hat, da haben schon viele ziemlich hingehaut auf die Wiener Austria, auf den Trainer Helm etc.
Ja, das ist die Schnelllebigkeit des Fußballs und gerade durch die Punkteteilung entscheidet sich alles im Frühjahr. Aber wir haben nicht Angst vor den Rivalen, sondern es ist schön, wenn man an der Tabellenspitze steht am 1. Dezember und macht uns stolz, bestätigt uns in der Arbeit, weil wir ja auch einiges immer wieder aufzuarbeiten haben. Das heißt, wenn du Erfolg hast, gibt es immer wieder viele Veränderungen. Veränderungen durch Begehrlichkeiten von anderen. Du kriegst zwar Ablösen, aber nichtsdestotrotz musst du das Geld dann wieder richtig reinvestieren, auf was wir getan haben. Und das Team ist jung, das heißt, wir gehen unserer Philosophie nach. So wie immer wollen die Spieler auch entwickeln. Und wenn der eine oder andere es dann auch schafft, dorthin, wo sie es sich wünschen, dann profitieren hoffentlich beide. Aber es wird sicher spannend und die Wiener Austria, wie ich heute gesehen habe, gespickt mit vielen Routiniers, ganz knapp hinter uns. Vor ein paar Runden war es noch eher Rapid, hätte ich gemeint, ja, so in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich glaube, man soll LASK nicht unterschätzen, guter Kader und die Salzburger sonst auch nicht. Also ich glaube, es ist eine spannende Meisterschaft, wie vielleicht seit Jahren nicht.
Ja, und Salzburg hat ja noch die 2 Nachtragsspiele, die bis Weihnachten auch noch ausgetragen werden. Also da dürfen wir auch gespannt sein, wie sich das Bild der Tabelle dann darstellt. Joachim, vielleicht von Ihnen ein Wort. Gestern kam es ja zum direkten Duell zwischen Ihrem Ex-Verein, dem SC Altach, und Sturm. Ein 1:1 ist es geworden. Eine Partie, die Sie in Ihrem Zimmerchen zu Hause vielleicht unter anderem geschaut haben. Wie war die Analyse danach?
Ja, sehr anständige Leistung von Altach, finde ich. Sehr solide. Sturm schon besser, muss man sagen, spielerisch. Von den Torchancen her hätten das Spiel auch zumachen können, glaube ich, nach dem Spiel auch jeder gesagt. Ist halt dann immer schwierig, wenn du so ein emotionales Hocherlebnis hast, Champions League-Sieg, und dann musst du nach Altach, ich glaube, das haben wir auch oft erlebt, wenn du von einem Länderspiel heimkommst oder von einem großen Europapokalspiel, und dann fährst du wieder in Österreichs Stadion, wo halt weniger Leute sind, und ist schon schwierig für den Kopf. Und das hat man dann, glaube ich, auch gesehen bei Sturm, vor allem jetzt in den letzten Minuten, wo dann ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Muss man sagen, haben sie auch Glück gehabt, dass sie das 1:1 drüber gebracht haben.
Wir haben Sie gesehen, ein Punkt, mit dem man dann am Ende eben ob des Programms, das hinter der Mannschaft liegt, zufrieden ist und den mitnimmt, oder über den man sich dann ärgert, weil eben, wie gesagt, vielleicht mehr drinnen gewesen wäre.
Ich meine, es waren 2 historische Siege davor. Vor allem das Thema Sieg in der Champions League war natürlich das Thema schlechthin auch. Und das ist dann nicht, glaube ich, so einfach im Kopf. Ich glaube, mehr im Kopf als in den Beinen dann wirklich bereit zu sein. Ich habe ein gutes Spiel von uns gesehen. Wir hätten können früher das 2-0 und damit den Sack zumachen. Das ist nicht gelungen. 1-0 im Fußball heißt immer, ist noch etwas möglich und es ist halt dann passiert. Im ersten Augenblick bin ich als Präsident schon einer, der sich dann ärgert und sich denkt, das wäre eigentlich heute gut möglich gewesen, weil dann hätten wir auch den Herbstmeister fixiert. Aber da können wir uns auch nicht so viel runterschneiden. Ich glaube, wir arbeiten ordentlich. Das war ein ordentliches Spiel. Und dass du nicht immer gewinnst und es manchmal halt auch knapp ist, wird man dann am Ende der Saison wird dann die Rechnung gemacht und dann wird man sehen, ob man dem einen oder anderen Punkt noch trauen kann. Das tut jeder, aber ich glaube, es gleicht sich in etwa aus. So eine solide Leistung, drittes Spiel mit Jürgen Säumel. Ich habe mich gefreut, dass er auch gezeigt hat, dass wir haben schon viele schlechtere Spiele im Alltag abgeliefert, wo wir gewonnen haben. Diesmal war spielerisch eigentlich okay, vielleicht bis auf die letzten Minuten. Wir nehmen das Unentschieden mit und blicken nach vorne.
Ja, vor allem, weil es ja für den Interimstrainer, für Jürgen Säumel, Thomas, bedeutet, dass er in 3 Pflichtspielen ungeschlagen ist. Das 7-0 gegen Austria Klagenfurt, dann der historische erste Sieg in der Champions League in der laufenden Saison und jetzt eben das Remis. Was sagt denn das über ihn als Interimstrainer aus, aber vor allem vielleicht über die Mannschaft?
Was sagst du als Interimstrainer über ihm aus? Ich glaube, er wird sich sehr ärgern, dass sie das 1-1 gekriegt hätten, weil das 3 Siege am Stück zu 0, das wäre dann schon wieder einmal ein Benchmark gewesen. Aber was, ich glaube, dass er nahtlos die Arbeit von Chris Ilzer fortsetzt, das ist, glaube ich, da ist er sehr, sehr gut beraten, dass man einfach in dieses funktionierende Team, jetzt bin ich bei der Mannschaft, es ist ein Wüttrich zurückgekommen, es ist ein Goran Stankovic zurückgekommen und ich glaube, Sturm ist momentan so sattelfest, dass der Jürgen Säumel da nur gewisse kleine Stellschrauben dreht, vielleicht einmal eine andere Ansprache, ein anderer Spieler fühlt sich wieder mehr mitgenommen, weil ein neuer Trainer da ist. Das sind halt so Dinge, was in der Kabine passieren. Aber grundsätzlich ist er gut beraten und ich glaube, er war als Spieler schon spitze und ich glaube, er macht auch als Trainer seinen Weg und er weiß das selber auch ganz genau, dass er da eine komplette funktionierende Einheit übernimmt oder übernommen hat und jetzt das sehr souverän moderiert.
Haben Sie, Jochen, von außen betrachtet großartige Unterschiede gesehen, was jetzt die Spielweise des SK Sturm Graz betrifft?
Na, großartig nicht, wie es der Thomas gerade gesagt hat. Es sind vielleicht Kleinigkeiten, aber es ist schon auch dann beeindruckend, wie die Mannschaft weiter funktioniert. Also, da hat der Jürgen sicher seinen Teil dazu beigetragen und macht einen guten Job. Ja, ich bin mit Mike, mit Madl auch immer wieder in Kontakt und auch mit Jürgen und da kriegt man schon ein bisschen was mit und die werden einen Weg machen.
Ja, Sie lächeln, Herr Präsident. Es ist ja kein Geheimnis, dass das ja grundsätzlich eine Lösung wäre, die Ihnen, glaube ich, auch nach Weihnachten ganz gut gefallen würde, die mit Jürgen Säumel und auch mit Michi Madl als Co-Trainer. Vielleicht, warum ist Ihnen das so ein Herzenswunsch, dass dieses Projekt mit den beiden klappt und Sie dann vielleicht ganz gute Argumente haben gegenüber Ihrem Geschäftsführer Sport, Michael Behrensen, den wir da auch sehen, dass Sie sagen, und so machen wir jetzt weiter?
Naja, das war ja die meistgestellteste Frage mir gegenüber in den letzten 10 Tagen und die Antwort war immer die gleiche, dass das der neue Sportdirektor zu entscheiden hat nach dem Ende der Herbstsaison, aber natürlich, das gilt ja für die Spieler genauso, wenn jemand aus der eigenen Jugend den Sprung schafft in die Kampfmannschaft, da ist einfach von der Leidenschaft, von der Emotion natürlich auch, gerade wir sind ja so ein Verein, wo die Fans eine große Rolle spielen, wo sie einbringen quasi unsere Eigenschaften, die Sturm so, glaube ich, besonders machen. Und das gilt natürlich auch für einen Trainer oder fürs Trainerteam, ja, dass die eben bei uns in der zweiten Mannschaft hervorragend gearbeitet haben. Das haben sie auch bewiesen in der Youth League. Ist, glaube ich, auch wichtig, dass du dich auf der internationalen Ebene auch vergleichen kannst. Und wenn die Resultate und wenn der Weg weiter so geht, hat er natürlich gute Argumente. Ich würde mich freuen, wenn er den Sportdirektor überzeugen kann.
Und angenommen, das ist vielleicht nicht der Fall, also angenommen, Michael Behrensen kommt dann trotzdem zu Ihnen in der Winterpause und sagt, eigentlich habe ich jetzt den XY gefunden und ich glaube, der passt ganz gut. Wie sehr würden Sie dann auch vielleicht dagegen sprechen und dann doch auf eine gewisse Art und Weise sich in diese Entscheidung einmischen?
Ja, wir haben ein Prozedere festgelegt. Das heißt, der Geschäftsführer Sport hat dieses Vorschlagsrecht. Das heißt, er selektiert, er wird eine Meinung abgeben, er kommt mit einem Vorschlag. Wir als Präsidium haben ein Vetorecht. Ja.
Ja, okay. Wolltest du noch was hinzufügen, oder?
Nein.
Das heißt, die Türe...
Muss für den Präsidenten nicht überschätzen.
Tja.
Aber auch nicht unterschätzen.
Das ist jetzt auch eigentlich eine ganz schöne Kurve zum Thema ÖFB, das wir jetzt ganz kurz vorziehen möchten, da nämlich der Interimspräsident Wolfgang Bartosch uns schon jetzt zugeschaltet ist. Da sehen wir ihn schon auf der großen Wall. Schönen Abend, Herr Bartosch. An Sie danke, dass Sie sich heute am Sonntagabend, am 1. Advent, die Zeit genommen haben.
Ja, schönen guten Abend und danke für die Einladung.
Ja, Sie haben ja viele Interviews gegeben in den letzten zwei Tagen, seit Freitag, seit feststeht, dass Sie eben der Interimspräsident des ÖFB sind. Nehmen Sie uns mal ein wenig mit. Was sind denn jetzt für Sie die nächsten wichtigsten Punkte auf dem Fahrplan bis Mai, bis man dann ja auch einen neuen Präsidenten wählt?
Ja, ich bin zunächst einmal voll motiviert und nehme mit vollem Engagement diese Herausforderung an. Ich bin auch mit einem Votum von 10 Präsidiumsmitgliedern von 12 ausgestattet. Das gibt einen starken Rückhalt. Aber wie Sie schon jetzt gesagt haben, stehen große Herausforderungen in den nächsten Wochen und Monaten beim ÖFB bevor. Es gilt also hier Weichenstellungen zu treffen. Aber absolute Priorität hat für uns die Strukturreform. Das heißt, zuerst ist einmal von Personen unabhängig zu klären, ob wir diese Strukturreform drüber bringen. Ich bin sehr optimistisch. Es geht darum, dass das Hauptamt gestärkt wird, dass das Präsidium, das oft immer wieder für negative Schlagzeilen, muss man fast sagen, sorgt, auf ein Aufsichtsorgan zurückgedrängt wird, auf ein strategisches Organ zurückgedrängt wird und dass eben alle operativen Tätigkeiten auf den Vorstand, auf den hauptberuflichen Vorstand übertragen werden und auch die Vertretung nach außen von diesem dann zu bestellenden CEO durchgeführt wird. Es wird also der ÖFB mehr oder minder auch ein neues Gesicht nach außen haben. Es sollen also schlankere Strukturen geschaffen werden, professionellere Strukturen geschaffen werden. Auch die Entscheidungswege sollen verkürzt werden. Wir haben derzeit ein Konstrukt, das wieder zu Verzögerungen führt. Wir haben Komitees, Kommissionen, bis endlich einmal Entscheidungsgrundlagen ins Präsidium kommen. Hier gilt es, dass die Entscheidungswege verkürzt werden. Wir uns also in einer moderneren Struktur wiederfinden. Und dann natürlich, wenn wir diese Strukturreform über die Bühne gebracht haben, dann gilt es auch, die geeignetsten Personen zu finden. Dann wird es wieder sehr viel Diskussionsstoff geben. Es gibt ihn ja auch jetzt schon vorgezogen, weil immer wieder neue Gerüchte in die Welt gesetzt werden, immer neue Inszenierungen stattfinden. Aber jetzt einmal sollten wir möglichst von den Personen unabhängig uns auf diese Strukturreform konzentrieren.
Auf die kommen wir gleich zu sprechen. Ganz kurz, weil Sie die Wahl an sich und die Außendarstellung auch angesprochen haben. Sie haben ja 10 von 12 Stimmen erhalten. Die Herren Götzschofer und Geisler haben gegen Sie gestimmt. Die haben auch im Nachgang gemeint, Sie werden diese Wahl anfechten oder rechtliche Schritte vornehmen. Was erwarten Sie da oder wie schätzen Sie auch diese Querschläge dann trotzdem ein?
Ja, leider ist der komplette Schulterschluss im Präsidium wieder mal nicht gelungen. Aber dieser allfälligen Anfechtung sehe ich mit Gelassenheit entgegen. Wenn einer, wie der Vizepräsident Götzschofer, letztendlich außer seiner eigenen Stimme nur 2 unterstützende Stimmen hat, somit ein 75-prozentiges Misstrauensvotum erfährt bei der Vertrauensfrage, dann glaube ich, dass er keine Legitimation hat, diesem Gremium, das ja ein Kollegialorgan ist, vorzustehen. Jeder Politiker müsste in dieser Situation den Hut nehmen und gehen. Das, was ich bei den beiden vermisse, ist jegliche Form der Selbstreflexion, der Selbstkritik, weil es muss ja einen Grund dafür geben, dass diese beiden Vizepräsidenten im Präsidium ganz offensichtlich nur sehr, sehr wenig Vertrauen genießen. Ich selbst werde immer die Hand reichen, hoffe, dass es irgendwann mal doch gelingt, dass wir einen Schulterschluss schaffen. Derzeit sieht es leider nicht danach aus, aber wenn die restlichen 10 Mitglieder im Präsidium konstruktiv zusammenarbeiten, und davon bin ich überzeugt, dann werden wir auch die entsprechenden Weichenstellungen auch schaffen.
Ich hole Thomas Silberberger dazu, der hat ja auf seiner Brust groß stehen Tiroler. Thomas, warum kommen da jetzt in Form von Josef Geisler immer wieder die Querschüsse aus Tirol? Das ist ja auch grundsätzlich nichts Neues, muss man sagen.
Ja, ich kenne den Josef Geisler sehr, sehr gut. Er ist im Proberuf Scharfrichter gewesen. Also er war, ist jetzt pensionierter Strafrichter und ich glaube schon, dass das auch mit dem zu tun hat, dass er in seinem Beruf wirklich alles auf Punkt, Beistrich immer genau abhandeln musste als Richter und jetzt natürlich in diesem Gremium drin sitzt und natürlich da auch vielleicht seine eigenen Interessen, was er hat oder nicht, mit Gewalt durchzubringen versucht. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass er wirklich auf Punkt und Beistrich das korrekt abhandeln will, damit das eine saubere Lösung ist. Und ja, aber ich glaube, man merkt es jetzt in der Aussage vom Herrn Bartosch schon, dass ein bisschen explosive Stimmung herrscht unter den Landesfürsten.
Ja, schauen wir mal, ob Sie da Frieden reinbringen können. Herr Bartosch, wir kommen zurück zu der Strukturreform, über die Sie jetzt auch gesprochen haben, gemeint haben, Sie wollen das vorantreiben. Überhaupt, viel in dieser ersten Antwort war ja das, was der Ex-Präsident Klaus Mitterdorfer, der zurückgetreten ist, eigentlich auch alles erzielen wollte. Woran ist er denn dann schlussendlich gescheitert?
Na, ich glaube, dass es zu früh dann um eine Personaldiskussion gegangen ist. Wenn man eine Strukturreform erfolgreich durchbringen will, sollte man zuerst einmal den Inhalt festmachen und dann darauf die Personalfrage klären. Das ist natürlich nicht so einfach. Hier wurde zu viel dann über das Personal gesprochen und letztendlich, glaube ich, ist er dann daran gescheitert.
Einer dieser Personalien war ja Ralf Rangnick.
Es hat natürlich auch viele andere Einmischungen gegeben, viele andere Umstände gegeben. Also es gibt nie nur einen Grund.
Ja, von
außen. Aber ich habe den Vorgänger Mitterdorfer ja bis zuletzt unterstützt, weil ich zu ihnen gezählt habe, die also eine Strukturreform immer durchbringen wollten. Aber leider, wie schon gesagt, und wenn man dann letztlich zur Kenntnis nehmen hat müssen, hat sich dann eine völlige Eigendynamik entwickelt mit anderen sehr, sehr unerfreulichen Nebenerscheinungen.
Ja, und einer dieser Schauplätze war ja dieser Konflikt mit dem Teamchef, mit Ralf Rangnick, der dann ja auch immer wieder auf den diversen Pressekonferenzen dann doch sehr deutliche Botschaften Richtung Präsident geschickt hat. Wie haben Sie diese Aussagen wahrgenommen, von wegen, man hätte nicht miteinander gesprochen, auch was seinen Vertrag betrifft, die Personalie Neuhold etc.?
Ja, da war schon ein wenig Irritation dabei, dass es irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Ich selbst werde ja demnächst mit dem Teamchef ein Vier-Augen-Gespräch führen und ich werde aber hier völlig unvoreingenommen in dieses Gespräch gehen und möchte diese vergangenen Geschehnisse eigentlich nicht weiter kommentieren.
Herr Jauck, um das vielleicht jetzt auch auf Club-Ebene runterzubrechen, das wäre jetzt bei Sturm zum Beispiel so, wie wenn Christian Itzer, nachdem Andreas Schicker in die deutsche Bundesliga gegangen ist, gesagt hätte öffentlich, das geht so nicht, wie kann der Präsident den gehen lassen, ich kann so nicht arbeiten, das ist mein wichtigster Mitarbeiter. Wie haben Sie das erlebt?
Ich rede jetzt vom ÖFB, wobei die wesentlichen Fragen, glaube ich, sollte man jetzt dem neuen Präsidenten stellen. Wir haben ja gesagt, der Fokus auch der Kommunikation sollte konzentriert bei ihm stattfinden. Und das halte ich mich auch. Ich habe vor einer Woche gesagt, wir als Liga werden ein Papier einbringen, wo eine Reform vorgeschlagen wird. Ich glaube, dieses Papier war nach meinem Gefühl sehr positiv. Wolfgang Bartosch nickt auch dazu.
Was steht da grundsätzlich drinnen in dem Papier?
Nein, genau das, was gesagt wurde. Sonst hätte ich es gar nicht angesprochen. Wolfgang Bartosch hat ja von Reform auch der Gremien gesprochen. Ich glaube auch, dass da die öffentliche Wahrnehmung, dass es dann der ÖFB-Präsident ist und wer sich dort alles bewirbt und wer in Frage kommt, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten dann abnehmen wird, weil das Gremium wird sich einfach Richtung, wie Dr. Bartosch gesagt hat, als Kontrollorgan, als Strategie, entwickeln und damit hat man dann einen Vorsitzenden des Aufsichtsrates. Ist nichts anderes als im Grunde die Governance, die Struktur, die wir in der Bundesliga seit Jahren leben, erfolgreich leben und ich glaube auch, dass vieles davon heute in diesem Reformpapier als Basis der Diskussion am Tisch liegt und ich habe das sehr positiv wahrgenommen.
Okay. Wie haben Sie denn generell auch die ganze Causa gesehen, dass jetzt natürlich die unterschiedlichen Namen dann auch schon fallen, wer Präsident oder vielleicht auch Präsidentin in Zukunft werden soll. Brigitte Annerl wurde gestern dazu befragt. Roland Schmidt ist ein Name, der immer wieder herumgeistert.
Ja, das meine ich auch. Das wird für die Medien natürlich bis zur Hauptversammlung eine angenehme Zeit, weil da kann man viel spekulieren, da wird es wahrscheinlich viele Namen geben, aber noch einmal, ich glaube, die Botschaft ist, dass der ÖFB-Präsident, man weiß ja gar nicht, ob in Zukunft auch so heißen wird, möglicherweise gleich wie in der Liga, ist das der Philipp Donhauser bei uns, das ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates, der kriegt selten das Mikro, ja. Das heißt, die Geschäfte leitet bei uns der Geschäftsführer oder der Vorsitzende der Geschäftsführung und ein ähnliches Modell haben wir eigentlich auch für den ÖFB vorgeschlagen und diskutiert, aber viel prädestinierter ist der Interimspräsident, darüber Auskunft zu geben.
Dann übergeben wir Ihnen das Wort. Was ist denn dran an den Namen Annal oder eben auch Roland Schmidt?
Ja, diese Namen sind jetzt völlig verfrüht, aus welchen Gründen und Motiven auch immer in die Öffentlichkeit gekommen. Ich persönlich habe mit der Frau Annal ja vor 1,5 Jahren, damals war ich Wahlausschussvorsitzender, bevor dann Präsident Mitterdorfer gewählt worden ist, mit ihr mal ein Gespräch geführt. Das ist alles. Jetzt aktuell gibt es eigentlich keinen Grund, über Präsidenten zu spekulieren, aber dieses Spiel, glaube ich, wird nie ganz zu verhindern sein. Aber es gibt auch noch keinen eingesetzten Wahlausschuss. Erst wenn einmal ein Wahlausschuss eingesetzt ist, der den Auftrag hat, einen Präsident oder eine Präsidentin zu suchen, dann kann man dann konkret darüber diskutieren. Aber zuerst müssen wir die Frage stellen, welches Anforderungsprofil soll dieser Präsident haben? Wie schon Christian Jauch ja gesagt hat, gibt es vielleicht diesen Präsidenten in dieser Form nicht mehr. Also meine Funktion besteht mehr oder minder vielleicht auch darin, mich in dieser Funktion abzuschaffen. Nicht? Also dazu bekenne ich mich auch, weil eben zukünftig der Schwerpunkt beim Vorstandsvorsitzenden liegen soll. Da muss man ja bei der Auswahl der Personalie den Schwerpunkt natürlich auf diesen CEO legen und weniger dann auf den Aufsichtsratsvorsitzenden, wer das auch immer sein mag. Daher brauchen wir zunächst einmal Klarheit darüber, welchen Weg wollen wir gehen, wohin führt der Weg, damit wir auch die entsprechenden Anforderungsprofile definieren können. Aber das schon angesprochene Grundlagenpapier von der Bundesliga ist eine wirklich sehr, sehr gute Grundlage. Wir werden natürlich jetzt auch mit der ÖFB-Geschäftsstelle das genau durchleuchten und gemeinsam noch einmal ein paar Richtungsentscheidungen, es gibt mehrere Varianten darin, noch fixieren. Es wird dann auch eine Videokonferenz geben, natürlich auch unter Einbeziehung von Präsidiumsmitgliedern, damit wir also möglichst rasch eine Grundlage haben. Und dann gilt es natürlich, das Ganze in einen beschlussfertigen Text zu fassen. Und das ist dann die große Kunst, dass es auch möglichst zeitlich rasch passiert, weil sonst läuft uns die Zeit davon. Aber ich hoffe, dass wir da vielleicht Ende Jänner, Anfang Februar so weit sind, dass wir dann wirklich auch einen beschlussfertigen Text vorlegen können. Weil dann könnten wir vielleicht die Strukturreform schon vor der ordentlichen Bundeshauptversammlung beschließen und wir wissen dann, auf welcher Grundlage welche Funktionen zu wählen sind.
All das, was Sie jetzt gesagt haben, das würde ja auch bedeuten, dass die Landesverbandspräsidenten Macht abgeben müssen. Da haben Sie mal grundsätzlich alle, als Klaus Mitterdorfer das angestoßen hat, gesagt, ja, dazu wären Sie bereit. Wenn wir uns jetzt aber an den Beginn dieses Gesprächs erinnern, welche Grabenkämpfe da zum Teil immer auch noch vorhanden sind, glauben Sie daran, dass Sie da alle überzeugen können?
Ja, alle wird vielleicht nicht unbedingt gelingen, aber wir leben in einer Demokratie und wenn es deutliche Mehrheiten gibt, dann wird es auch gelingen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und ich blicke da optimistisch einem positiven Ergebnis entgegen. Weil die Zusammenarbeit zumindest von 10 Mitgliedern im Präsidium ist sehr, sehr konstruktiv. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt alle der gleichen Meinung sind, aber in einem konstruktiven Klima bin ich überzeugt davon, dass wir auch einen gemeinsamen Nenner für diese Strukturreform finden werden. Und es ist die grundsätzliche Bereitschaft von der großen Mehrheit im Präsidium gegeben, eben diese Selbstbeschränkung vorzunehmen. Das Präsidium beschließt eine Reform, wo sie weniger Kompetenzen haben werden als vorher. Das ist ganz, ganz eindeutig. Das ist ja auch die Zielrichtung dieser Reform.
Dann, Herr Bartosch, als abschließende Frage. Einer der großen Streitpunkte zwischen dem Ex-Präsidenten und dem Teamchef Rangnick war ja die Personalie Bernhard Neuhold, nachdem entschieden wurde, nachdem es da einen Konflikt gibt, der seit vielen Jahren vorhanden ist und diesen ganzen Verband irgendwie geprägt hat und auch gehemmt hat, dass man sich von diesen beiden trennt, dass beide gekündigt werden. Vor allem die Personalie Neuhold, das wollte der Teamchef, wollte das nicht akzeptieren. Bleiben Sie dabei? Bleiben diese Kündigungen aufrecht?
Die Kündigungen sind ja durch einen Beschluss des Präsidiums gedeckt und ausgesprochen worden. Es bleibt bei diesen Kündigungen, aber es stehen beide nach wie vor mit hundertprozentigem Einsatz zur Verfügung. Und ich habe zu beiden auch einen sehr guten Draht und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir auch diese Zeit gemeinsam sehr gut über die Runden bringen werden. Es ist jedenfalls die Handlungsfähigkeit des ÖFB 100% gewährleistet.
Dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch und wünsche eine besinnliche Adventszeit, würde ich sagen, auch im Verband. Schönen Abend noch. Vielen Dank.
Danke. Schönen Abend.
Ja, Jochen, Sie haben jetzt aufmerksam zugehört. Wie hat sich Ihrer Meinung nach auch von außen betrachtet, als einer, der da jetzt überhaupt nicht involviert gewesen ist, der Verband präsentiert in den letzten Jahren? Und inwieweit ist das vielleicht ein Problem, dass diesen Verband eben schon seit vielen Jahren begleitet und nicht erst jetzt seit dem letzten?
Ja, ich glaube einfach, die Struktur ist nicht mehr zeitgemäß. Ich bin jetzt schon sehr weit weg und weiß auch nicht wirklich, was da ist. Aber ich denke schon, dass ein professionelles Umfeld für einen Verband da sein muss und nicht einmal im Monat alle 12 oder weiß nicht, wie viele jetzt drinnen sind, ich glaube 12 habe ich es mitgekriegt, dass die zusammenkommen und jeder seine Meinung hat und dann wird man dumm diskutiert. Habe ja auch einiges mitgekriegt in meinen Jahren als Spieler, dass die eine oder andere Geschichte nicht so verlaufen ist, wie sie hätte sein sollen, aber ja, das müssen die Herren regeln, die dafür verantwortlich sind. Würde es halt gut finden, wenn solche Sachen intern besprochen werden und nicht die Diskussion, was jetzt da war mit dem Teamchef und mit dem ÖFB-Präsidenten, das gehört einfach nicht an die Öffentlichkeit. Und daran sollte man sich, glaube ich, halten.
Thomas, früher gab es ja mit Gigi Ludwig einen starken Mann, der das Ganze dann auch nach außen geführt hat. Braucht es auch so etwas wieder, eben auch in Ansätzen, wie es der Interimspräsident jetzt eh hat durchklingen lassen?
Glaube ich schon. Aktuell haben wir einen starken Teamchef, der was die Richtung vorgibt. Also ich glaube schon, dass der Dr. Bartosch jetzt bis zur Wahl extrem viel zu tun hat, dass er den ÖFB, der was ja eigentlich jetzt fast wöchentlich selber schwer ramponiert hat durch diverse Aussagen, durch diverse Geschichten, muss an die Öffentlichkeit sein. Also man hat sich selber das Wasser abgeräumt, so kann man es nennen. Also der muss schauen, dass er den havarierten ÖFB wieder auf Kurs bringt und dass dann alle einen Strick ziehen. Aber es waren jetzt zu viele, wenn man jetzt Revue passieren lässt, der hat gesprochen von Gerichtsurteilsstimmung, dann die Causa Hollerer Neuhold, der Teamchef, der was gesagt hat, wir lassen uns nicht für dumm verkaufen. Dann natürlich die Fraktion, die was jetzt gegen diese Strukturreform ist. Also es wäre besser gewesen, das hinter das verschlossene Türen zu machen. Ist natürlich nicht möglich bei dieser Medienlandschaft, was wir haben. Aber sie haben, glaube ich, alle Hände voll zu tun, dass sie wieder an den Strang ziehen und dass der ÖFB, der größte Sportverband des Landes, wieder positiv wahrgenommen wird. Und natürlich eine Personalie à la Gigi Ludwig früher, das war natürlich der, hat gesagt, so machen wir es und alles ist mitgegangen. Aber nur einmal, der Gigi Ludwig hat auch in seiner Zeit eine Führungsrolle übernommen, wo sie jetzt gefühlt, wenn ich jetzt gefühlt draufschaue auf dem ÖFB, die Führungsrolle hat einzig oder allein der Ralf Rangnick.
Ja, was sich die Bundesliga wünscht, das haben Sie ja durchklingen lassen, Herr Jaug, eben auch mit diesem Papier, das jetzt vorgelegt wird, um da unterstützend zu wirken. Jetzt sind Sie mir vorher ausgewichen bei dem Vergleich mit der Teamchef, also wenn quasi der Mitarbeiter den eigenen Präsidenten stürzt oder dem, der ober ihm steht. Ich probiere es noch einmal. Wie haben Sie es damals empfunden, dass ein Teamchef, jetzt hat der Thomas Gerig gesagt, das ist der mächtigste Mann im ÖFB und am Ende des Tages ist es ja nur ein Mitarbeiter, er mag sein ein wichtiger Mitarbeiter, aber trotzdem quasi öffentlich sich hinstellt und rasiert?
Ich habe es ja versucht, anders zu beantworten. Ja. Und diese Frage ist ja an den Interimspräsidenten aus meiner Sicht zu stellen, weil ich möchte ja dazu beitragen, dass, was die beiden Herren hier gesagt haben, das ist, glaube ich, der Beitrag auch der Liga, dass wir das jetzt nicht kommentieren, ja, weil es kann sich jeder selbst dazu was denken. Solche Themen gehören nicht am Balkon diskutiert, sondern im Wohnzimmer. Manchmal durchaus ein bisschen kontroversieller, emotionaler. Das ist im Fußball durchaus auch üblich, ist auch in unserem Verein da oder dort so. Und ich glaube, das, wo es in die Richtung jetzt geht, heißt weniger Personalpolitik, weniger Landesfürsten, mehr hin zur Professionalität, hin zu Leuten, die, sage ich mal, bezahlt werden, dass sie Profis sind, dass sie das tun, für das der Fußball da ist. Wir haben eine hervorragende Nationalmannschaft, wir haben gute Nachwuchsteams. Ich glaube, das weiterzuentwickeln auf dem nächsten Level, das merkt man beim Teamchef, der ist natürlich immer sehr, sehr fußballfanatisch. Ja. Und natürlich ist die eine oder andere Aussage dann dabei gewesen, die nicht jetzt unmittelbar in sein Spektrum hineinfällt. Umgekehrt muss man wieder sagen, er will natürlich auch, dass da Ruhe einkehrt. Aber die Ruhe kehrt dann ein, wenn es die richtigen Beschlüsse gibt. Reform, weniger Personal, mehr Professionalität. Und dann bin ich zutiefst überzeugt, das wird jetzt noch ein paar Wochen dauern, ne, bis man wirklich einen endgültigen Präsidenten haben, aber ich glaube, die Medien werden in ein paar Wochen draufkommen. Das wichtige Thema ist der CEO. Und der CEO ist der, der die Geschäfte führt. Und wenn man jetzt den Vergleich hernimmt, kennt ihn Gigi Ludwig ja auch, das ist einfach eine Größe im ÖFB, der die Dinge voll geregelt hat. Und im Grunde genommen will man jemanden wieder, der als Vorsitzender der Geschäftsführung ähnlich agiert, der auch die Kompetenzen dazu erhält.
Haben Sie da grundsätzlich einen Vorschlag? Also eine erste Idee war ja mal Christian Ebenbauer, einer der Vertreter der Bundesliga im Präsidium. Der hat dann gesagt, er möchte das nicht machen. Wen würden Sie, wer schwebt Ihnen vor?
Naja, also ich sage mal zuerst Struktur und dann Personen. Wir tun in Österreich immer ganz gern immer über die Personen reden, bevor wir Regierung haben. Ja. Also ich glaube, umgekehrt ist es gescheiter. Und der Christian Ebenbauer ist einer, der maßgeblich dieses Papier geschrieben hat. Auch einmal Kompliment an der Stelle. Und nicht nur jetzt, sondern wir haben die Debatten schon, ich bin jetzt seit 2 Jahren dort im Präsidium. Wir hatten sie vorher auch schon eingebracht, der von der Liga. Wir sind nicht dort der dominante Teil, wollen wir auch nicht sein. Ja. Also es gibt Schnittstellen zwischen Amateurfußball und Profifußball. Diese Schnittstellenthemen versuchen wir auch bestmöglichst und im Einvernehmen zu lösen. Christian Ebenbauer ist einer, wo ich sage, der hat die Reputation, der hat gezeigt, dass er in der Bundesliga hervorragende Arbeit leistet, ist, glaube ich, anerkannt und wäre auch dort akzeptiert gewesen. Das ist kein Geheimnis, ich war sicher einer, der ihn dort auch protegiert hat und ich hätte mich gefreut. Ich verstehe, aber der kann nicht jetzt. Zuerst braucht man einen Präsidenten und danach wird man auch die Personen aussuchen, die der neue Vorsitzende des Aufsichtsrates gemeinsam mit dem neuen Aufsichtsrat dann auch wünscht.
Also es bleibt spannend beim ÖFB. Wir werden das natürlich weiter verfolgen und es wird sicher nicht die letzte Runde sein, in der diese Strukturen und die Entscheidungen diskutiert werden. Dann wollen wir wieder einen harten Schnitt dazu zurückmachen, wo wir vorhin aufgehört haben, nämlich bei Sturm. Sie haben das Thema Ruhe oder generell das Thema Ruhe, das einkehren sollte im Fußballbund, ist natürlich auch bei Sturm eines gewesen. Es waren intensive Wochen, nachdem Sie innerhalb kürzester Zeit Ihren Geschäftsführer Sport und auch Ihren Trainer verloren haben. Manch einer von außen hat gemeint, warum dauert es so lange bei Sturm, bis Sie den Nachfolger von Andreas Schicker gefunden haben. Haben Sie das auch so empfunden, dass es vielleicht länger gedauert hat?
Ja, schauen Sie, es gibt immer Wunschvorstellungen, dass man vielleicht schon nächsten Tag in der Früh jemanden präsentiert. Für Schnellschüsse bin ich nicht bekannt. Also ich glaube, das war mehr ein Thema jetzt in der Öffentlichkeit als bei uns intern. Wir hatten ja, wie ich schon mehrere Male erklärt habe, die Kandidaten in Vorbereitung. Also es war jetzt nicht etwas, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir bei Null beginnen. Es war zu erwarten. Beide sind Erfolgsmenschen und haben, sage ich mal, über die Landesgrenzen hinaus auch Reputation erlangt. Also nicht nur für Spiele, ich freue mich auch, dass das ja der Zwischenzeit auch für einen Sportdirektor gilt. Bei Trainern hat man es ja schon in den letzten Jahren auch kommen sehen, dass man auch Transfererlöse damit erzielen kann. Bei mir ist übrigens der dritte Trainer, für den ich ein Geld bekomme. Der Zeitpunkt habe ich
den. Wie viel eigentlich so?
Na, über das reden wir nicht, aber Sie wissen, mein Beruf, das Bankgeheimnis gilt, also wir reden über Geld natürlich nicht. Aber meistens meinen die Leute dass man viel mehr bei Sturm hat.
Aber es war jetzt eine Rekordsumme, oder? Das können wir feststellen.
Lassen wir es so stehen, ja. Und ich habe den am Dienstag in der Früh dann den Ilzer, nachdem er mir unmissverständlich mitgeteilt hat, er möchte diese Option für seine Karriere jetzt wahrnehmen, habe ich gesagt, das ist ein verdammt schlechter Zeitpunkt. Ja. Und er hat darauf geantwortet, es gibt im Fußball keinen guten Zeitpunkt. Ja. Und da hat er irgendwo auch recht. So gesehen durfte ich, nicht der Sportdirektor, sondern wir haben sofort 2 Tage später jemanden präsentiert auch. Also beschlossen, am Freitag haben wir ihn präsentiert, am dritten Tag dann. Aber auch da war ich mir ziemlich sicher, dass wir diese Lösung präferieren, aber wir haben es dann noch ordentlich diskutiert, intern, damit auch jeder überzeugt ist und das war einstimmig und eindeutig. Und bei Behrensen, der war auch lange schon bei uns seit über einem Jahr, habe ich auch schon mehrere Male erklärt, auf der Liste. So gesehen haben wir Zeit gehabt, ihn kennenzulernen. Dani Schick und vorher schon gekannt von Transfers, war ja auch der Ilzer bei ihm oben schon für Union Berlin. So gesehen hat es viele Berührungspunkte gegeben und es ist immer angenehm, wenn man jemanden schon vorher mal kennengelernt hat. Aber es hat auch andere hervorragende Kandidaten gegeben.
Über das Hearing sprechen wir vielleicht noch ganz kurz. Jochen, wie haben Sie das wahrgenommen? Es ist ja auffällig jetzt in der jüngsten Vergangenheit, dass die Österreicher nach Deutschland gehen. Es hat irgendwie begonnen mit Christoph Freund, der zu den Bayern gegangen ist, jetzt eben Ilzer und Schicker. Und die Deutschen kommen nach Österreich. Rufen Schröder wurde heute bekannt, dass er Geschäftsführer Sport bei Salzburg wird oder eben Michael Behrensen jetzt bei Sturm Graz.
Ja, ist schon auch naheliegend. Selbe Sprache, selbe Kultur in Wahrheit in Mitteleuropa. Es ist schon so, dass in Deutschland halt ein Know-how von größeren Vereinen vorhanden ist, wo vielleicht noch bessere Strukturen sind wie bei uns. Und deswegen finde ich es auch jetzt nicht verkehrt, einen erfahrenen Mann wie Herrn Behrensen da nach Graz zu holen. Der hat jetzt 10 Jahre bei Union Berlin gearbeitet. Das ist schon einmal ein großer Verein. Und wenn der weiterhelfen kann, dann habe ich jetzt nichts dagegen.
Jetzt kam der ja nach Graz in dem Glauben noch, dass Christian Ilzer sein Trainer ist, weil das ist ja dann erst danach entstanden oder stand es danach fest, dass der Andreas Schicker nachfolgt. Sehen Sie das als Vorteil oder als Nachteil, dass er jetzt ein paar Wochen mal Zeit hat, sich den Interimstrainer anzuschauen und kennenzulernen, vielleicht für sich festzustellen, okay, das funktioniert eh. Oder B, dass er selbst in der Hand hat, seinen Trainer zu holen, wenn es denn der Präsident zulässt?
Ja, in erster Linie wird er damit gerechnet haben. Also ich glaube, die Geschichte ist ja jetzt da nicht neu, dass der Chris den nächsten Schritt machen wollte und dass er gefragt war, weil er eben die Erfolge gehabt hat. Deswegen wird er darauf vorbereitet gewesen sein. Für den Säumi ist es vielleicht gut, dass er sich präsentieren kann. Bin da ein bisschen befangen, weil er halt ein sehr guter Freund von mir ist. Wenn ich es objektiv sehe, versuche objektiv zu sehen, ist er ein großartiger Typ, der extremes Fußballverständnis hat und ein geborener Leader eigentlich, das er eigentlich mit 19, 20 Jahren schon bewiesen hat, wie er Kapitän von Sturm geworden ist. Und ich gehe davon aus, wenn er die Augen offen hat, der neue Sportdirektor, dann wird er das beim Säumi sehen und dann hat er, glaube ich, gute Chancen, dass er ins Frühjahr als fixer Cheftrainer von Sturm Graz reingeht.
Verglichen mit seinem Vorgänger, mit Chris Ilzer, haben ja alle oder viele gesagt, der größte Unterschied ist, er ist wesentlich ruhiger. Ist das tatsächlich so?
Ja, ich habe beide kennenlernen dürfen und der Chris ist halt sehr fokussiert und sehr, das, was er im Kopf hat, das zieht er voll durch. Und der Säumi ist ähnlich gestrickt, hat aber andere Zugänge und Methoden und ist ein sehr umgänglicher Mensch. Er kann aber seine Meinung vertreten und das wird er auch machen.
Ja, und jetzt hat er ja noch 2 Spiele Zeit, sich zu präsentieren. Eines in der Bundesliga am kommenden Wochenende und dann noch 1 Spiel in der Champions League. Thomas, hat er für dich auch das Zeug, um dann nach Weihnachten, dann im Frühjahr Trainer zu sein? Es ist ja doch ein Unterschied, ob du als Interimstrainer kommst, auch wenn es jetzt da nicht gewesen ist, weil der andere gegangen wurde, sondern gehen wollte, oder ob du dann wirklich hauptverantwortlich bist als sogenannter Cheftrainer.
Ich glaube schon, dass er das Zeug dazu hat, weil er, wie gesagt, diese Spiele, was er jetzt gemacht hat, eigentlich mit Bravour gemeistert hat und ein sehr erfahrener Spieler ist auch, mit Nationalteam-Einsätzen, Auslandserfahrung. Also er kann da sehr, sehr viel mitbringen. Aber generell, glaube ich, Sturm ist ja in einer super fantastischen, glücklichen Lage. Sie müssen sich entscheiden, geben wir einen Sturm Graz Eigenbau die Chance als Trainer oder holen wir uns in der Lage, wo wir jetzt sind, Nummer 1 in Österreich Meister, holen wir uns einen internationalen Topmann. Also diese Konstellation hätte ich gerne entscheiden zu müssen. Also sie werden die Entscheidung treffen und ich bin von der Entscheidung Säumler hundertprozentig überzeugt, ich bin aber von einer anderen Entscheidung hundertprozentig überzeugt. Aber nur einmal, die sind in einer glücklichen Lage, dass sie sagen, Säumler, Sturm intern, ist mit Sturm Graz infiziert oder ich habe immer wieder einen Welttrainer à la Ivica Osim seinerzeit in den 90er Jahren. Für das ist ja Sturm auch schon mal entstanden. Also diese Lage, glaube ich, ist für den Präsidenten jetzt nicht die ungünstigste.
Aber er ist Banker, da muss er das Köfferchen aufmachen.
Ja, aber sie haben ja genug Kohle. Sie haben jetzt Spieler verkauft, Trainer verkauft, Sportdirektor verkauft. Der muss ja die Kohle ausgeben, aber sonst muss er es versteuern in einem Jahr, das weiß er ja auch.
Wollen Sie was sagen?
Es ist immer der Thema bei Sturm Graz, dass man immer meint, wenn man die Transfersummen in der Öffentlichkeit liest, das wäre das Brutto für Netto, dem ist nicht so. Es gibt ja, sage ich nicht nur Menschen dazwischen, die für ihre Beratung auch Geld kassieren. Aber das andere Thema ist, glaube ich, schon eines, wenn du natürlich Jungnationalspieler holst, ja, aus den nordischen Ländern als Beispiel, dann sagt der abgebende Verein, ich hätte natürlich auch gerne eine Beteiligung. Das muss man schon sehen. Und diesen Teil muss man auch einmal abziehen. Aber es geht uns grundsätzlich gut. Wir wollen solide weiterarbeiten. Sportmeister sind wir keine. Wir machen jetzt ein Jahrhundertprojekt für die Jugend und für die Frauenmannschaft. Das ist schon auch ein Thema, das man nicht unterschätzen darf. Also wir wollen investieren. Infrastruktur ist wichtig. Ja, dort, wo wir es beeinflussen können, investieren wir voll. Versuchen auch die Möglichkeiten für den Erfolg, nämlich die Wahrscheinlichkeit mit Infrastruktur wird die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg höher. Mehr ist es am Ende nicht. Ja. Du brauchst ein gutes Team in der Geschäftsführung. Ich vertraue, dass wir eine gute Entscheidung getroffen haben und ich freue mich, dass die Mannschaft, und das ist auch hier sehr wertschätzend gesagt worden, sie ist intakt. Ne? Das heißt, der Säumel hat auch was übernommen. Das funktioniert, das wurde was übergeben, auch wenn manche gesagt haben, der Zeitpunkt ist nicht der richtige. Ich war immer relativ ruhig, das war Ihre Frage jetzt an mich. Ja, und das ist auch wichtig, ja, gerade in solchen Situationen, dass du auch die Überzeugung zeigst. Und das Team hat bislang in dieser Saison top performt. Alle, die dazu beigetragen haben, Trainer, jetzt der Neue mit dem Säumel. Und es ist nicht nur der Jürgen, sondern da ist Michi Madl und Co. dabei, die brennen, da ist Feuer dahinter. Und ich glaube, dass wir gut gerüstet sind dann auch für die nächsten 3 Spiele. Und dann freue ich mich natürlich schon besonders aufs Frühjahr und dazwischen werden wir die Trainerentscheidung auch verkünden. Da wird der Michael Barentzen den richtigen vorschlagen und wie ich gerade gehört habe, ist er relativ, wie der Thomas gesagt hat, relativ angenehm. Also so ist mein Job.
Weil Sie die Infrastruktur angesprochen haben, das ist ja eine never-ending story, die Geschichte mit dem Stadion in Graz. Vielleicht können Sie uns und die Damen und Herren zu Hause auf den neuesten Stand bringen, wie der denn jetzt lautet. Es soll ein zum Teil Neubau, Modernisierung etc. angestrebt werden.
Ja, Infrastruktur eines Stadions ist ein Thema der öffentlichen Hand, ist die Stadt Graz ja auch der Eigentümer. Wir haben, glaube ich, viele Vorschläge in den letzten Jahren immer wieder unterbreitet, sogar einen, wo wir gesagt haben, wir wollen kaufen, wir übernehmen den Abgang auch, ja, der Betriebskosten und wir würden selber investieren. Das ist eigentlich, muss man sagen, fast ein bisschen der Idealzustand, wenn man gleichzeitig in der öffentlichen Wahrnehmung immer jammert, dass zu wenig da ist. Also wir hätten einen ordentlichen Beitrag geleistet für den Steuerzahler. Mehrere Varianten hat es gegeben. Am Ende hat es geheißen, Gutachten gibt es. Es gibt Fledermäuse, es gibt den Hirschkäfer. Darf man alles nicht? Ja, naja, das sind Dinge, über die wir oft lächeln, aber das sind dann die Grundlagen, warum Projekte abgesagt werden. Ja, auch übrigens einer der Themen, warum wir in Europa manchmal anderen Kontinenten ein bisschen nachhinken, muss man auch bei der Gelegenheit einmal erwähnen. Jetzt will man lieber noch neu denken. Das heißt, es soll Champions League reif gemacht werden und auch länderspieltauglich. Das letzte Länderspiel war 2011. Das ist natürlich eine Riesenchance auch, weil Graz hat Fußballbegeisterung, die ganze Steiermark und sollte auf jeden Fall größer als das in Linz sein. Man redet da von Kapazitäten um die 23.000. Entsprechende Hospitality, was Wichtigste ist, das natürlich auch
für zwei Vereine, aber nach wie vor. Also wir sprechen nach wie vor davon, dass GAK und Sturm dort beheimatet sind.
Die schnelle Lösung ist in Liebenau. Ja, das hat man auch gesehen bei anderen Stadionbauten. Ja, bevor du die ganzen UVB-Verfahren und so weiter mit all diesen Rechten abwickelst, vergehen viele Jahre. Das können wir uns nicht leisten. Man darf nicht vergessen, unser Grundbudget ist wahrscheinlich, sagen wir, auf Platz 4 oder 5. Warum? Ich kann nicht mehr rausholen. Das ist der kleinste VIP-Club. Jetzt haben wir hinten einen zweiten noch dazugebaut. Auf Eigeninitiative hat auch 1 Million gekostet. Wir haben auch sonst die Möglichkeiten genutzt. Wir sind ja praktisch fast immer ausverkauft, auch wenn man sich anschaut, zuletzt das Heimspiel gegen Austria Klagenfurt, das ist 3 Wochen vorher voll. Ja. Wir brauchen die Kapazität, also wenn es uns sportlich gut geht, auf jeden Fall. Aber langfristig 2-Stadion-Lösung, das ist einmal das kurzfristige Thema. Das sollte auch, sage ich einmal, die Fußballstadt Graz vom Schlusslicht wieder nach vorne bringen. Schauen wir mal, ob die Politik jetzt den Vorschlag mitträgt. Man braucht auch das Land.
Also von welchem Jahr sprechen wir dann auch? Also wann ist es dann alles?
Naja, diese Machbarkeitsstudien, die machen mich ganz wahnsinnig, wenn ich das sagen darf, weil das ist so verklausuliert. Nichts anderes als der Begriff, wir wollen es nicht gleich entscheiden. Ja, also das ist die X-Fache. Ja. Ich gehe davon aus, man trägt es in den Wahlkampf der Stadt Graz dann ins Jahr 26 hinein. Aber wenn man vielleicht mutiger ist, das Problem gehört gelöst, langsam sickert es durch, dann könnte man theoretisch Ende 25 damit beginnen, schon vor der Wahl vielleicht auch dem Sportpublikum, den Fußballfans in Graz und in der Steiermark präsentieren.
Ja. Stichwort Infrastruktur. Kennst du auch einige Geschichten, oder? Wobei ja. Du hast letztens gesagt, du bist ja neidisch, was die Steiermark aufstellt. Im Vergleich mit Tirol.
Was sie an Förderungen beziehen. Weil Sturm Graz hat jetzt eine Förderung gekriegt für das Trainingszentrum, Hartberg kriegt ein neues Stadion. Jetzt reden sie über das neue Stadion, über das können wir in Tirol ja gar nicht diskutieren. Nicht? Wir sind nicht in der Lage, ich sage immer wir, weil ich trotz allem noch WSG Herz habe, wir sind nicht in der Lage, das Gernot Lange Stadion zu adaptieren. Das ist ja eigentlich an Traurigkeit nicht zu überbieten. Und generell Sportland, Tirol schimpft sich immer Sportland Nummer 1 in Österreich. Da sind wir, glaube ich, schon ein bisschen weit weg, aber der Slogan kommt sehr, sehr gut an, aber ich glaube schon, dass da auch in Tirol vielleicht weiter ein oder andere hellhörig, aber der Presse hat es jetzt eh richtig gesagt, es ist mittlerweile ja schon, muss es in den Wahlkampf reintragen, weil ich glaube schon, dass da der, was sich diesem annimmt, Wahlkampf, Sturm Graz, neues Stadion, dass der dann natürlich sehr, sehr viel auf seine Seiten ziehen kann und das ist eigentlich schade, weil die Thematik haben wir in Tirol auch mal angedacht, das Stadion zu kaufen, was Sturm Graz gesagt hat, das Stadion zu kaufen und dann für die Abgänge selber sagen, das wäre ja eigentlich der Idealzustand für eine Kommune, dass ich sage, da die Infrastruktur übernimmst du zu 100% und die Abgaben übernimmst du auch und die Platzwart übernimmst und so weiter und so fort und wir haben damit nichts mehr zu tun. Das wäre ja der Idealzustand. Das will man dann auch wieder nicht. Und bei uns in Tirol war die gleiche Situation mit dem Gernot-Lange-Stadion. Wir waren dann so weit, dass wir sagen, wir wollen dieses Areal für uns kaufen, wir wollen das Areal für die WSG mit Eigenfinanzierung hinstellen. Ich glaube, da sind sie in Austausch gewesen mit der Diana Langes, was auch Finanzierbarkeit für den ganzen betrifft. Und dann hat natürlich auch die Gemeinde gesagt, die Gemeinde hat es auch zum Thema gemacht, Wahlkampf. Der große Verhinderer des Stadions war dann die wahlkampfgewinnende Partei. Und ja, so ist es halt leider, so sind wir strukturiert in Europa, in Österreich generell. Es kommt, wenn dann nur ein Fledermaus dazwischen kommt, dann ist es sowieso vorbei.
Ja, wir können auf jeden Fall festhalten, es wäre schön, wenn Sturm Graz auch was die Infrastruktur betrifft, dann mit dem mithalten kann, was auf europäischer Bühne geboten wird, eben unter anderem mit dem ersten Sieg in der Champions League jetzt nach 23 Jahren. Eine wunderbare Infrastruktur und damit kommen wir zu dem, was auch im Standfest in den letzten Jahren ein bisschen beschäftigt hat oder im letzten Jahr, hat ja Altach, da gibt es einen wunderbaren Stadion, da wurde viel auch investiert in die Infrastruktur. Wie viel aber ist, um gleich einmal reinzugehen, dann aber hängen geblieben, eben im Sinne von, dass man nicht in die Beine, sondern in die Steine investiert hat?
Das stimmt, glaube ich, so nicht. Natürlich hat man was Großartiges aufgebaut draußen und man baut ja immer noch weiter. Man hat da in die Mannschaft investiert, aber vielleicht eher in die Breite als in die Spitze. Und ich glaube, das ist eines der Themen, die Altag verfolgt über die Jahre, dass man halt schon eine gute Mannschaft hat, finde ich. Ich bin immer noch überzeugt, dass es eine gute Mannschaft ist. Sieht man immer wieder gute Ansätze, auch jetzt wieder gegen Sturm, dass sie dann doch mithalten können. Es fehlen halt wirklich die ein, zwei, drei vielleicht Spieler, die halt dann ein bisschen mehr kosten und ein bisschen mehr Qualität haben, um das Ganze zu stabilisieren und auch konstant zu halten.
Woran liegt es, dass da dann nicht investiert wird? Sagen Sie, da ist das Geld dann dafür doch nicht da? Oder gibt es andere?
Ja, das kann ich so nicht beantworten. Das ist halt nicht passiert hier, sagen wir so.
Wie siehst du den Kader, Thomas?
Ja, ich sehe den Kader, so wie der Joachim sagt, es gehen vielleicht die ein oder anderen Schlüsselspieler ab, aber grundsätzlich in der Kaderbreite sind sehr, sehr viele ähnliche Spieler. Das muss man schon sagen. Und ich glaube auch, dass der Kader so ausgelegt ist, körperlich sehr robuste Mannschaft. Aber auf Dauer wärst du keine andere Rolle spielen, wenn du permanent mit diesem Kader arbeitest, wo du sagst, du hast eine komplette Breite in der Mannschaft, aber du hast nicht diese Achse, wo sich die Mannschaft dran halten kann, wo sich die Mannschaft aufrichten kann, wo du eine Achse hast, dann sehr, sehr an Spielern, die was der Mannschaft ein anderes Level geben. Aber diese Spieler kosten natürlich extrem viel Geld, das weiß ich selber.
Ja, wobei, diesen einen Spieler hätte es ja vielleicht gegeben mit Gustavo Santos, der immer noch der Top-Torschütze der Alltagers ist, mit 6 Toren, der sehr wechselwillig ist, auch in den letzten Wochen die diversen medizinischen Tests durchlaufen ist, und es soll einen Verein geben, es soll die Heimat sein, Brasilien. Das heißt, der hat ihnen ja sehr geholfen am Anfang, und dann irgendwie war Joachim Standfest weg, der ihn offensichtlich richtig anzugreifen wusste, im Sinne von ihm gut zugeredet hat, und jetzt hat man keinen Platz mehr für ihn.
Ja, aber
oder bin ich jetzt sehr kritisch?
Nein, du bist nicht kritisch, aber grundsätzlich ist es so, wenn der Spieler zu dir kommt, zum Trainer oder zum Sportdirektor und sagt, ich will weg, dann müssen alle Alarmglocken läuten und der Spieler muss dann auch weg, weil du musst dann schauen, was kriegst du noch Geld für ihn, weil der hilft dann immer. Der versaut die Kabine mit seinen Wechselabsichten. Wie wir letzte Woche gesehen haben in der Videoanalyse, agiert er dann lustlos. Also ich glaube schon, dass das dann ein Riesenthema ist, wenn man so einen Spieler dann sagt, nein, den können wir nicht gehen lassen, weil er wichtig ist. Nur einmal, dem Moment, wo der Spieler face-to-face zu dir sagt als Trainer, ich will weg, dann hast du ihn verloren. Ich habe das Gleiche mitgemacht mit Yeboah. Calvin Yeboah, der wollte unbedingt Sturm Graz. Der ist zu mir in die Kabine und hat gesagt, Trainer, ich will weg. Dann habe ich einen Sportdirektor, einen Stefan, angerufen. Hat gesagt, jetzt magst du auszuholen, was zum Aussehen geht. Jetzt müssen wir Sturm Graz ausquetschen. Ich habe mehr Kohle genug. Nicht? Und dann haben wir den Calvin Yeboah zu Sturm Graz verkauft. Aber das war ein Ding der Unmöglichkeit, diesen Spieler zu halten. Und ähnlich wird es bei Gustavo Santos sein. Die Frage ist, was letzte Woche auch das erste Mal in einem Interview rübergekommen ist, wo überhaupt ein Angebot da? Oder ist das leider lanciert worden? Dann hast du zwei Probleme. Du kannst den Spieler nicht verkaufen, weil es kein Angebot gibt, aber der Spieler versaut ja die Kabine, weil er wahrscheinlich glaubt, sein Management, es gibt Angebote, was dann de facto der Christoph Lengle letzte Woche beneint hat.
Ja, dass er jetzt nicht so große Lust auf den Vorarlberger Winter hat, das hat auch mal bei uns gesagt, im Zuge eines Beitrages. Aber war das so, Joachim, dass er zu Ihnen auch schon mal gekommen ist und gesagt hat, eigentlich möchte ich ganz gern was anderes noch machen, was anderes sehen? Oder war das erst nach Ihrer Zeit, wo Sie dann eben auch weg waren?
Ja, es war schon seit Sommer eigentlich Thema, dass er immer wieder mit Geschichten gekommen ist. Waren ein paar andere Sachen auch dabei. Aber ich sehe es ein bisschen anders, ja, von dem Ganzen her, weil wir haben wirklich einen sehr guten Draht zu ihm gehabt, vor allem der Roman und ich jetzt da. Roman Wallner, ja. Deswegen hat er sehr gut funktioniert bei uns und er war ja wirklich ja, entscheidend für unsere Punkte dann auch. Und deswegen hat er in der Kabine keinen Stunk gemacht und hat eigentlich bis zu dem Zeitpunkt sehr gut funktioniert.
Das heißt, der Draht ist jetzt verloren gegangen, Ihrer Meinung nach?
Ich bin nicht mehr dort. Also ich weiß auch nicht, was jetzt passiert ist, seit dem Tag, wo ich aus dem Campus rausgegangen bin. Das kann ich nicht beantworten. Das steht mir nicht zu, dass ich da mutmaß drüber.
Okay. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass er Alltag wohl verlassen wird. War ja jetzt am Wochenende auch schon nicht mehr im Kader, wie gesagt, weil er die diversen medizinischen Tests durchlaufen ist. Dann wollen wir vielleicht einen Blick zurückwerfen auf die letzten 2 Jahre in Alltag und auf die vielen Trainer, die auch dort gewesen sind. Einer davon war eben Joachim Standfest. Und vielleicht so auf das grundsätzliche Problem, das es in Alltag gibt, dass man eigentlich nie wirklich weiß, wo dieser Verein hin möchte, so, was die Spielphilosophie betrifft, aber generell auch, was die Ziele betrifft.
Alltag und die Trainer, ein Fotoalbum voller Erinnerungen, voller unterschiedlicher Charaktere. Da war alles dabei. Der Verbrauch in den vergangenen Jahren, enorm. Kontinuität, Fehlanzeige und auch deshalb weiß im Rheintal niemand so genau.
Wofür steht ein Alltag fußballerisch? Das fragen wir uns nämlich auch oft.
Wir wollen schon für einen gewissen gepflegten Fußballspiel, für ein Fußballspiel stehen.
Es ist ein Hin und Her, passiv, aktiv, mutig, nicht so mutig. Die Philosophie, sie wird situationselastisch ausgelegt. Und vielleicht ist das ein Grund, warum Alltag einfach nicht so recht vorankommt in der Entwicklung.
Nicht nur langer Ball, zweiter Ball und irgendwo überleben und uns über Wasser halten.
Ja, der Wille ist da, aber es ist dann eben doch Fakt, egal unter welchem Trainer. Zwischen Idee und Leistung auf dem Platz gibt es einen Unsicherheitsfaktor. Die Spieler.
Es war zu wenig. Zu wenig Energie, zu wenig Mut. Das war einfach viel, viel zu wenig. Das stellen wir uns alle anders vor. Es ist schwierig zu erklären. Das ist selbst für mich schwer zu erklären. Es ist alles klar angesprochen, aber die Jungs kriegen es nicht umgesetzt.
Klose wollte Mut. Pastor wollte unbedingt Mut.
Was ich hasse, das ist, ich weiß nicht, ob es ein richtiges Wort ist, aber Hosenscheiße Fußball.
Als Alltagstrainer darf man einfach nicht davon ausgehen, dass einem ein Schirm zugeworfen wird, wenn es reinregnet.
Ist bei Alltag gefühlt die Zündschnur, was den Trainer betrifft, kürzer als bei anderen Vereinen in der Bundesliga?
Vielleicht ist man in der sportlichen Herangehensweise doch ein bisschen zu optimistisch, was in der Umsetzung möglich ist. Dann schürt man damit Begehrlichkeiten, die vielleicht nicht ganz im Einklang sind mit dem, was die Mannschaft vielleicht auch hergibt.
Es ist immer die gleiche Geschichte.
Ja, entweder der Trainer bleibt, der Trainer geht, es ist immer so.
Es war ja schon öfters in den vergangenen 2 Minuten von Mut die Rede. Dafür steht auch Fabio Ingolic, für Mut und den sogenannten Red Bull-Fußball. Er hat tatsächlich eine ganz klare Vorstellung, für welche Spielweise er steht.
Ich war die letzten 7 Jahre bei Red Bull tätig und habe da natürlich mein ganzes Handwerk gelernt. Deswegen bin ich ja von tiefster Überzeugung und habe das tiefste Vertrauen in der Methodik. Und deswegen auch, wenn es eng wird, dann glaube ich dran und werde unser Ding durchziehen. Ich glaube, wir dürfen sehr mutig sein, weil wir haben uns in der Vergangenheit kleiner gemacht, als wir sind. Ich werde konsequent meinen Weg gehen und habe so das Gefühl, dass im Verein einfach jeder mitzieht und einfach Bock drauf hat, was Neues zu erleben.
Für ein Alter, ich haben sie ziemlich regelmäßig Bock drauf, was Neues zu erleben. Zumindest darauf kann man sich verlassen.
Genau, Fabio Ingolic haben wir da noch gesehen. 6 Spiele ist er jetzt Cheftrainer. 2 Punkte haben die Altacher geholt. Das heißt, böse formuliert könnte man sagen, jetzt was den Punkteschnitt betrifft, Joachim, hat sich nicht viel verändert, verbessert. Er hat jetzt gemeint, die Mannschaft, der Verein, interpretiere ich jetzt mal, hat sich in der Vergangenheit kleiner gemacht, als das eigentlich der Fall ist. Was sagen Sie zu der Aussage?
Schwer, weiß ich nicht, was ich wirklich dazu sagen soll. Ich habe auch vor 2 oder 3 Wochen ein anderes Interview für ihn gehört in einer Konferenz und da war er halt dann schon 3 Wochen da. Und es ist für mich jetzt schwer, über Fabio, das geht mir nichts an. Ja. Ich hab meine Zeit dort gehabt. Ich bin dem Verein trotz allem dankbar, dass ich die Chance bekommen habe. Ich habe 1,5 Jahre. War eigentlich der längstdienendste Trainer seit Alex Pastor gewesen. Habe 1,5 Jahre da meine Erfahrungen sammeln dürfen, habe mich weiterentwickeln dürfen. Das steht für mich im Vordergrund und ich habe mit dem Ganzen abgeschlossen. Das ist, mein Blick muss nach vorne gehen und nicht nach hinten, was ist jetzt vorstellen.
Aber 8 Minuten schauen wir noch kurz zurück, so lange geht unsere Sendung noch. Es wurde ja jetzt in diesem Beitrag herausgearbeitet, dass es da sehr viele Trainer gab in den letzten 2 Jahren und gefühlt jeder hatte eine andere Philosophie oder es war immer abwechselnd. Der eine wollte eben mutig, offensiv nach vorne spielen. Miroslav Klose haben wir noch gehört, ja. Die Mannschaft kann es aber nicht umsetzen. Dann kam danach wieder einer, wo es darum ging, die Saison zu retten im Sinne von nicht abzusteigen. Dann hat man es wieder offensiver versucht etc. Was wurde Ihnen auch gesagt, als Sie damals übernommen haben nach Klaus Schmidt?
Das war bei uns auch. Wenn ich mit Klaus hinkommen bin, war es einfach nur, die Liga zu halten. Ja. Da war defensive Stabilität drinnen. Wir haben dann schon versucht, im neuen Jahr das Ganze offensiver anzugehen. Speziell dann ab der Winterphase. Im Sommer sind wir zusammentreten, haben wir ganz eine neue Mannschaft zusammengestellt. Da war auch wieder Grundgerüst defensiv gut stehen und umschalten. Haben im Winter dann erst mal einen Versuch gewagt, offensiver zu spielen. Hat da von den Leistungen her sehr gut funktioniert. Denke jetzt nur an das Lask-Spiel zu Hause gegen WRC auswärts, wo wir richtig gute Spiele gemacht haben. Aber es ist halt nichts rausgekommen. Und dann gehst du in eine Playoff-Situation rein, wo 8 oder 10 Mannschaften sich hinten aufstellen im 3-5-2 und auf Konter und auf Standardsituationen spielen. Und wir haben es leider nicht erblasen zu dem Zeitpunkt. Und deswegen haben wir dann auch irgendwann zurückgehen müssen. Ja? Du musst ja dann irgendwann schauen, dass du deine Punkte machst. Und haben dann im Sommer wieder versucht, anzusetzen, offensiver zu werden. hat am Anfang nicht funktioniert und mit dem Rückgang wieder auf die Dreierkette oder aufs Defensivere stehen, haben wir dann Punkte gemacht und bist du dann immer wieder im Wogel. Auf der einen Seite willst du was entwickeln, auf der anderen Seite brauchst du Ergebnisse. Da ist schwierig dann das durchzuziehen, was du dir vorstellst.
Hat Ihnen da auch die Rückendeckung Ihres Sportdirektors Roland Kirchler gefehlt? Weil ich erinnere mich, Thomas, du korrigierst mich, es war, glaube ich, nach der ersten Runde, nach der Niederlage gegen die WSG, wo er sich völlig überraschend und unaufgefordert eigentlich hingestellt hat und gesagt hat, ja, wir müssen Fragen stellen und wir müssen uns quasi alle hinterfragen. Da war eine Runde gespielt. Im Cup ist man ausgeschieden, okay, aber Bundesliga war eine Runde.
Ja, ich habe es vor ein paar Monaten nicht kommentiert, ich werde es ja jetzt nicht kommentieren. Ich denke, es ist schon auch eine gewisse Art von Loyalität notwendig, die man einen Verein haben muss, wenn man auch die Zusammenarbeit beendet. Und daran habe ich mir mein ganzes Leben gehalten. Deswegen bin ich, glaube ich, bei allen Vereinen auch gern gesehen, wenn ich einmal anrufe oder wenn ich mal vorbeischaue. Und das wird sich auch nicht ändern. Also ich denke, Schmutzwäsche waschen bringt sich nichts. Und deswegen würde ich das auch nicht kommentieren.
Thomas?
Ja, ich glaube, ich kann als Experte das schon kommentieren. Ich habe es natürlich auch verfolgt. Grundsätzlich hat dann Joachim ohne Not an die Wand steht am Spieltag 1. Und wenn da das als Trainer passiert, dann weiß der ganz genau, jetzt kommt, und als Alltagstrainer, das passiert ja nicht als Red Bull-Trainer, wo du dann sagst, die nächsten 10 Spiele gewinnen wir und alles ist gut, sondern als Alltagstrainer, wenn du noch ohne Not an die Wand genagelt wärst am ersten Spieltag von deinem eigenen Sportdirektor, dann weiß der ganz genau, jetzt ist Ablaufdatum wahrscheinlich da, dann hast du gewonnen beim LASK, dann hast du gewonnen im WRC, aber über die schwebt ja immer das Damoklesschwert. Und was mich ein bisschen gestört hat, war eigentlich schon in der letzten Saison, man hat eine Trainerdiskussion in der Quali-Gruppe aufkommen lassen, man hat sich nie committed zum Joachim, der was eigentlich einen 2-Jahres-Vertrag hat. Mediales Aufpop, wird verlängert, wird nicht verlängert. Es ist nie einer dort gestanden und hat gesagt, Freunde, wir haben einen Trainer, der hat einen 2-Jahres-Vertrag. Und plötzlich hat man dann in einem Interview bei der Wiener Austria in der Pause gesagt, ja, wir machen mit Joachim standfest weiter. Also mir hat da schon komplett die Rückendeckung gefehlt. Und ich glaube, es ist, da bin ich jetzt wieder Trainer. Also wenn es so an die Wand gestellt wird, wenn ich jetzt morgen von meinem Sportdirektor Peter Stöger so an die Wand gestellt werde, dann ist klar, dass mein Haltbarkeitsdatum sehr, sehr nahe ist oder Verfallsdatum sehr, sehr nahe ist. Und ich glaube, mit diesem Wissen hat auch dann der Joachim die nächsten Wochen bestreiten müssen. Also für einen Trainer ist eigentlich das, wenn man ehrlich ist, der Worst Case.
Inwieweit ist das, Bruns, von der Seite vielleicht für die Zukunft, für zukünftige Jobs auch ein Learning, dass es halt in dem Job nur geht, wenn da wirklich ein hundertprozentiges Vertrauensverhältnis zwischen Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport, wie auch immer er bezeichnet wird, gut, und dem Trainer ist? Ich meine, das hat man ja auch bei Sturm gesehen, da folgt man einander sogar. Dann
ja, das weiß man sowieso. Also das ist jetzt nicht was, was man gerade lernen muss. Ich denke schon, dass das auch eine gute Erfahrung war und ich habe aus der Situation viel mitgenommen für die nächsten Stationen. Es geht darum, aus dem Ganzen zu lernen und besser zu werden.
Die nächsten Stationen, kommen wir ganz kurz noch dazu. Ein Wort, nur Thomas, vielleicht von dir, weil die Ambitionen ja auch in diesem Beitrag angesprochen wurden. Man hat immer das Gefühl, Alltag träumt sehr groß. Ich glaube, Roli Kirchler hat auch immer gesagt, er will Show. Es soll alles super sein. Nur wenn man sich jetzt die Tabellenplatzierungen der letzten Jahre ansieht, seit der Ligareform, dann war es immer in der unteren Tabellenhälfte. Also muss Alltag auch da einfach nachschärfen, einmal einfach sehen, was da ist und was damit auch möglich ist?
Das ist mit Sicherheit auch ein guter Ansatz, weil bis jetzt, wenn man jetzt die Alltag-Historie seit ich in der Bundesliga Trainer bin, verfolgt, es ist die einzige Mannschaft, wo es eigentlich nie in der Meistergruppe war. Und alle Trainer, die sie gehabt haben, sind dann irgendwann retour gekommen, auf das zu spielen lassen, was die Mannschaft kann. Und da habe ich bei Joachim eine extreme Stärke gesehen, weil der hat relativ schnell für sich erkannt. Ich glaube nicht, dass die Altacher aktuell für Spektakel stehen, mit hohem Pressing, hohen Anlaufen, dass sie eher aus einem stabilen Block eine Umschalter mit Gustavo Santos gehabt haben. Also da würde ich ihm ein Kompliment aussprechen, weil er hat relativ schnell erkannt. Und das, glaube ich, ist eine große Qualität von einem Trainer, das zu spielen, was die Mannschaft kann. Weil jeder Trainer will spielen wie Liverpool und Manchester City. Die siegen am Mittwoch bei der Champions League. Heute habe ich um 17 Uhr...
Wie City vielleicht nicht gerade,
aber... Ja, heute um 17 Uhr habe ich Liverpool gegen City geschaut und dann habe ich mir gedacht, das war geil mit der Admira so zu kicken. Aber am Ende des Tages bist du, glaube ich, auch ist ein Qualitätsmerkmal von einem guten Trainer, dass der dann
erkennt, was kann die Mannschaft spielen, was kann sie nicht, und dann kannst du erfolgreich sein. Und das hätte ich bei ihm schon erkannt, dass er da sehr, sehr wohl sich in die Richtung adaptiert hat, dass du mit Altach eine solide Saison spielen könntest.
Ja, im Moment die Altacher mit nur 10 Punkten Tabellenletzter. Also es wird wohl eher wieder eine schwierige Saison werden. Dann abschließend, wie angekündigt, die Frage nach der Zukunft. Wir haben ja schon durchgehört nach den ersten Wochen, wo es ein bisschen schwierig gewesen ist. Ist die Lust jetzt wieder da, Fußball zu konsumieren als passiver Konsument, aber vielleicht eben auch dann wieder selbst an der Seitenoutlinie zu stehen? Was wären so die Träume oder Vorstellungen für die nächsten Aufgaben?
Ja, Träume gibt es genug. Das Ziel ist jetzt, so bald wie möglich wieder am Platz zu stehen. Wie gesagt, ich habe eine kurze Phase braucht eigentlich. Ich habe auch schon sehr oft gehört von Trainern, sie brauchen mal ein paar Monate oder irgendwas. Also das war bei mir nicht. Also ich kratze daheim schon an die Wand. möchte einfach so schnell wie möglich wieder am Platz, weil das ist auch das, was ich mir ausgesucht habe. Ich kann damit umgehen, dass es jetzt nicht funktioniert hat oder wie man es halt einteilen will, dass es halt dann nicht mehr so funktioniert, dass ich weitermachen kann. Aber das wird mir jetzt nicht zurückschmeißen. Und ich glaube, mit dem muss man umgehen können, das muss man akzeptieren können. Und nur so kann man einen Schritt weiterkommen.
Dann vielen lieben Dank an die drei Herren für die ehrlichen Worte und die ehrlichen Einblicke. Es war mir immer ein Fest. Dankeschön für den Besuch. Danke auch an Sie, dass Sie dabei waren, und haben Sie noch einen schönen Abend bei Sky.